Ich möchte noch einmal mit uns beten. Ja, Jesus, wir beten, wie wir es gesungen haben. Sende dein Wort, dein Licht strahle auf. Herr, bitte füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde, und sende du dein Licht, deine Hoffnung in unsere Herzen hinein. Du siehst, wer heute Morgen hier ist und traurig ist, und wir brauchen dich alle miteinander, Herr Jesus. Du kannst dein Licht, dein Trost, deine Freude, deine Liebe in uns hineingeben, und darum bitten wir dich. Amen. Ja, ihr Lieben, wir sind in der Passionszeit, in der vorösterlichen Zeit. Und ich hatte so auf dem Herzen, mal so ganz grundsätzlich zu predigen über das Kreuz. Und ich glaube, das muss man heutzutage auch. Man muss einen großen Bogen schlagen, um zu verstehen, was es damit auf sich hat. Also heute der große Bogen. Warum das Kreuz? Warum ist die Welt, in der wir leben, eigentlich so, wie sie ist und nicht anders, vor allen Dingen nicht besser, wenn Gott doch da ist? Wer ist Jesus und was hat er für uns und diese Welt getan? Und warum ist, wenn wir von Jesus reden und an ihn glauben, das Kreuz so wichtig? Vielen Menschen ist das heute nicht mehr bewusst, kein Begriff mehr, weil sie nicht verstehen, was es damit auf sich hat. Und um das Kreuz zu verstehen, müssen wir viel früher ansetzen, müssen wir erstmal darüber reden, was die Bibel Sünde nennt. Was ist das denn? Das ist genauso unklar. Wir wollen uns heute mal die Zeit nehmen, uns die Geschichte der Menschheit von Adam und Eva über das Gesetz des Mose bis hin zu Jesus und bis zu uns heute mal so im Überblick anzuschauen. Damit wir den roten Faden der Heilsgeschichte Gottes sehen, der Bibel sehen. Und wir wollen dann auch sehen, was hat sich denn so grundlegend verändert, seitdem Jesus da war und da ist. Wenn wir uns Gottes Geschichte mit dieser Welt anschauen und die Geschichten lesen, vor allen Dingen aus dem Alten Testament, dann mag für jemanden, der das nicht kennt und zum ersten Mal hört, vieles fantastisch anmuten, fast wie ein Märchen. Wir hören vom Paradies, vom Garten Eden, vom Sündenfall, von einer sprechenden Schlange, vom Teufel. Da mag sich mancher fragen, ja, kann das denn wirklich so gewesen sein? Ich glaube, dass es um die Welt genau so steht, wie Gott es in seinem Wort sagt. Warum? Weil Gott es sagt. Und weil ich die Welt so wiederfinde, wie sie uns vor Augen geführt wird in der Bibel. Genauso. Die Welt ist erlösungsbedürftig und sie ist verloren ohne Gott. Das sagt uns die Bibel, aber das sehen wir auch, wenn wir in die Nachrichten schauen, wenn wir uns umsehen. Das Böse ist mächtig in der Welt und wir brauchen Gott so sehr. Steht uns das nicht vor Augen? Vielleicht geht's dir aber auch ganz anders. Und für dich ist die Heilsgeschichte, die die Bibel erzählt, so bekannt, so vertraut. Du kannst das im Schlaf auch sagen, aber da möchte ich auch sagen, hör trotzdem zu. Trotzdem gut, dass du heute gekommen bist. Hör trotzdem einfach zu, weil für andere ist das ganz neu. Und es ist wichtig, diesen Zusammenhang zu kennen, zu verstehen. Und vielleicht hast du auch jemanden vor Augen, wo du sagst, der oder die weiß das noch gar nicht, dann gib doch diese Predigt gerne weiter. Das ist ja das Wunderbare heute, dank der Technik und Horst und Barbara, ist es möglich, das einfach weiterzugeben, ja? Und das auch festzuhalten. Und ich wünsche mir, dass der ein oder andere dabei ist, für den da ein Verständnis aufgehen kann heute, warum die Welt so ist, wie sie ist. Dass Fragen beantwortet werden. Warum müssen denn Dinge so sein? Warum müssen wir Menschen denn leiden, obwohl doch Gott da ist? Und warum können wir trotzdem Hoffnung haben? Gott verspricht in seinem Wort, dass wir Hoffnung haben, dass all das, worunter wir leiden, all das Böse, sogar der Tod, einmal nicht mehr da sein wird. Drei Punkte habe ich uns heute mitgebracht. Zuerst den Punkt, das Problem mit der Sünde. Zweitens, das Gesetz und Gericht. Und drittens, das Kreuz und die Gnade. Das sind drei wichtige Stationen. Zuerst das Problem mit der Sünde. Wir haben heute, glaube ich, ein doppeltes Problem mit dem, was die Bibel Sünde nennt. Zuerst nämlich das, was die Bibel schildert, wir Menschen kommen schon so als Sünder zur Welt. Und das bedeutet, wir leben getrennt von Gott. Sünde heißt Trennung von Gott. Es kommt im Deutschen von dem alten Wort Sund. Ein Sund, das ist ein Graben, ein Wassergraben, der zwei Landteile voneinander trennt. Und das, was uns Menschen vor Gott trennt, das sind die Dinge in uns und durch uns, Gedanken, Worte, Taten, die mit Gott unvereinbar sind. Kurz gesagt, alles, was wir Böse nennen. Das Böse trennt den Menschen von Gott. Eine andere Deutung von Sünde heißt Zielverfehlung. Sünde ist das, was uns dazu führen kann, dass wir das Ziel unseres Lebens, wozu wir eigentlich geschaffen wurden, gar nicht erreichen, sondern daran vorbeileben. In der Bibel hören wir, dass Gott sagt, der Mensch unterliegt wegen der Sünde dem Gesetz des Todes. Das ist noch so rätselhaft. Was ist denn das Gesetz des Todes? Das heißt, am Tag unserer Geburt steht schon wieder fest, dass wir eines Tages wieder sterben müssen. Das wissen wir, ne? Und warum ist das so? Weil wir diesem Gesetz des Todes unterworfen wurden. Wir leben heute nicht mehr im Paradies, wie Gott es mal geschaffen hat, sondern in einer gefallenen, von Gott getrennten Welt, unter diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das Gesetz im Alten Testament besagt ganz klar, wer sündigt, der muss sterben. Der kann nicht einfach so bei Gott sein, der kann auch nicht so in den Himmel kommen, es sei denn, er bezahlt für seine Sünde eine Wiedergutmachung und wäre dann in der Lage, fortan vollkommen gut zu sein, nicht mehr zu sündigen. Das wäre eine Möglichkeit, aber sehr theoretisch. Die Frage ist, geht das? Kann das jemand schaffen? Das kann keiner schaffen. Eine zweite Möglichkeit wäre, dem Menschen, uns wird die Sünde, das Böse vergeben. Von jemand anderem, von jemand, der das kann. Denn wir selber können das nicht. Weder alles, was wir Böses tun, im Nachhinein wieder gut machen, noch vollkommen gut leben, noch uns selber die Schuld unseres Lebens vergeben. Das ist das erste Problem mit der Sünde. Und dazu kommt heute ein zweites, nämlich eben das, dass Menschen gar nicht mehr wissen, was das ist, warum sie Sünder sein sollten. Sie nehmen das nicht wahr und auch nicht ernst. Sie glauben nicht, dass sie Vergebung brauchen. Warum nicht? Weil gar nicht klar ist, was Sünde ist. Wenn dieses Wort heutzutage noch vorkommt, dann wird es zum einen bagatellisiert. Da gibt es Verkehrssünder, wer zu viel Schokolade isst, der sündigt. Oder Sünde ist eine Art Beleidigung. Wenn jemand zu mir sagt, du Sünder, dann will er mich doch beleidigen. Dann sagt er mir wohl, ich bin ein ganz besonders mieser Kerl. Was fällt ihm denn ein? Ich habe doch keinen umgebracht. Ich bin halt nicht vollkommen, aber das ist doch keiner. Ich versuche doch, ein guter Mensch zu sein. Also es fehlt ein grundlegendes Verständnis. Und dann auch die Frage, ja, wenn wir Menschen doch schon so zur Welt kommen, was können wir dann überhaupt dafür? Warum sollte Gott ein Problem damit haben? Er kann uns doch nicht für etwas bestrafen, für das wir nichts können und woran wir auch nichts ändern können. Das wäre doch ungerecht, oder? Das grundsätzliche Problem mit der Sünde. Die Bibel beschreibt es wie folgt. Im Römerbrief Kapitel 5 haben wir eben schon gehört. Ein Stück weiter heißt es, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und wie war das? Da müssen wir an den Anfang zurückgehen. Die Bibel erzählt die Geschichte der Menschen, angefangen bei den ersten beiden, Adam und Eva, unsere ersten Eltern. Und hier hören wir, wie die Sünde in das Innere der Menschen hineinkam und fortan in jeden Menschen. Die beiden taten etwas, was Gott ihnen zwar verboten hatte, allerdings hatte er ihnen einen freien Willen geschenkt und damit die Möglichkeit zu tun, was immer sie wollten. Gott hatte den beiden erlaubt, alles zu tun und von allen Früchten im Garten zu essen, nur von einem einzigen Baum, bitteschön, nicht. Warum nicht? Gott wollte das Vertrauen und den freien Willen der Menschen. Und er hat sie da auf die Probe gestellt. Sie sollten selber entscheiden dürfen, was sie taten. Sie sollten ja in Freiheit leben, aber Gott warnte sie vorher. Er wusste, was gut war und was nicht, und er wollte sie vor dem Bösen und den Konsequenzen bewahren. Darum sagte er ganz klar, esst nicht davon, sonst werdet ihr sterben müssen. Leider wissen wir, wie die Geschichte weiterging. Die beiden hörten nicht auf Gott, sondern auf einen schlechten Ratgeber, auf die Stimme der Schlange oder des Teufels. Er kam und verführte Adam und Eva zur Sünde, indem er sie ihnen als etwas Spannendes und Verlockendes anpries. Und das tut er bis heute, dass er Lust macht auf das Verbotene. Schau doch mal das. Ist das nicht toll? Wäre das nicht toll, zu haben, zu tun? Er sagte, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und ihr werdet keineswegs sterben. Das war eine glatte Lüge. Es kam genauso, wie Gott gesagt hatte, die Menschen wurden sterblich und waren hinterher von Gott getrennt. Sie waren nicht wie Gott geworden, sondern eher wie der Teufel. Soll heißen, das Böse hatte Einzug in unsere Herzen gefunden. Und da standen sie nun da, Adam und Eva, mit ihrem schlechten Gewissen, und auf einmal fühlten sie sich nackt. Und schuldig. Und Gott schickte sie fort aus dem Paradies. Und da denken wir, wie schrecklich, wie grausam. Warum hat er das denn gemacht? Und ihr Lieben, das müssen wir verstehen. Denn Gott tat es nicht, um die Menschen für immer loszuwerden, wie man vielleicht denken könnte. Er tat es auch nicht, um sie zu bestrafen. Er tat es auch nicht, um sie für immer dem Tod auszuliefern, sondern im Gegenteil, er tat es, um die Menschen dadurch letztlich zu retten. Warum? Gott wollte sie wieder zu sich bringen, aber Adam und Eva konnten so, wie sie jetzt geworden waren, nicht im Paradies bleiben. Sie sollten nicht auch noch vom Baum des ewigen Lebens essen, sagte Gott, denn dann würden sie ewig leben, genauso wie sie waren, als Sünder, mit dem Bösen in sich und würden es nicht mehr loswerden. Das wollte Gott verhindern. Und so wie sie waren, konnten sie auch in Gottes heilige Gegenwart jetzt gar nicht mehr treten. Sie hätten ihn nicht mehr sehen, ihm nicht mehr nahe sein können, denn wie ein Schatten im Licht nicht bestehen kann, wie Eis in der Sonne schmilzt, so ist das Böse vor dem lebendigen, vollkommenen Gott. Es vergeht, es kann nicht sein. Und der Mensch, der Sünder, kann vor Gott nicht bestehen, er kann ihn nicht sehen. Er vergeht. Die Menschen wären in Gottes Gegenwart, wären sie geblieben, vergangen. Um das zu verhindern, schickte Gott sie fort in die Welt, zu leben unter den Bedingungen, die wir heute noch kennen, unter dem Fluch der Sünde, das heißt sterblich, mit Krankheiten, mit Kriegen, mit Hungersnöten, mit Naturkatastrophen und so weiter. All diese Dinge, die wir zusammenfassen und sagen können, das ist böse, das ist nicht von Gott. Das kam als Folge der Sünde in die Welt. So heißt es im Römerbrief Kapitel 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde und Tod sind Realitäten in unserer Welt bis heute. Und trotzdem hatte der Mensch von Anfang an von Gott eine Hoffnung mit auf den Weg bekommen. Gott versprach Adam und Eva, dass er ihr Geschick einmal wenden würde. Der Tod, die Sünde, das Böse sollten nicht für immer bleiben. Gott machte sich auf, einen Weg zu finden, den Menschen aus dem Tod wieder hervorzuholen und ihm zu neuem Leben zu erwecken. Zu einem Leben mit Gott selbst. Ohne Sünde, ohne all das. Der anfängliche Zustand der Schöpfung soll wiederhergestellt werden. Gott ist immer noch dabei und er hat es von Anfang an so verkündet. Denn er sagte zu Adam und Eva, eines Tages wird einer kommen, ein Mensch, ein Nachkomme von euch, und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und der wird alles wieder gut machen. Das Alte Testament ist voll von Beschreibungen eines Mannes, eines Menschensohnes. Er wurde Messias genannt, Retter. Er sollte kommen und den Menschen ihre Sünde vergeben. Er sollte uns erlösen zum ewigen Leben. Und zwar durch seinen eigenen Tod. Er sollte selber sterben und sein Leben als Lösegeld geben für die vielen, heißt es. Und jahrtausende lang warteten die Menschen auf diesen Retter. Niemand wusste, wer er war, wann er kommen würde, wie das gehen sollte. Aber immer wieder schickte Gott Propheten, ihr Lieben, immer wieder, um dieses Licht nicht ausgehen zu lassen, um den Leuten zu sagen, er kommt. Und dann eines Tages war es soweit. Und es heißt in der Bibel, als die Zeit erfüllt war. Warum war die Zeit erfüllt? Wir wissen es nicht. Gott weiß es. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Spannende Sätze. Aber was heißt das? Was geschah? Jesus erfüllte genau das. Er war Gottes Sohn. Er war im Himmel bei Gott vor Grundlegung der Welt. Er war ewig. Aber dann verließ er den Himmel und wurde Mensch, machte sich klein und predigte den Menschen die Liebe und Vergebung Gottes nicht durch das Gesetz, sondern aus Gnade. Nicht durch gute Werke. Was ist denn das eigentlich, das Gesetz? Bis zu Jesu kommen, heißt es, waren die Menschen unter dem Gesetz eingeschlossen und gefangen. Jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Hier ist das Gesetz und Gericht. Es ging weiter, nachdem die Menschen aus dem Paradies geworfen und der unmittelbaren Gegenwart Gottes beraubt waren, erlebten sie am eigenen Leib, wohin die Sünde führt. Mord und Totschlag hielten Einzug und brachten die Menschheit zur Zeit Noahs bis an den Abgrund ihrer Existenz. Und dann griff Gott ein und schloss einen Bund mit den Menschen. Exemplarisch mit einem Mann und einem Volk, Abraham und seine Nachkommen, das Volk Israel. Gott teilte diesem Volk seinen Willen mit und gab ihnen sein Gesetz, das Gesetz des Moses, weil Gott es Mose offenbarte. Und von diesem Zeitpunkt an konnten die Israeliten schriftlich nachlesen, was Gott sich von ihnen wünschte und was er verabscheute. Es gab keinen Zweifel mehr darüber, was gut war und was nicht. Darunter fallen die 10 Gebote, die wir kennen, und vieles andere. Der Mensch wusste, was Gott sich von ihm wünschte. Aber es gab immer noch ein Problem. Denn es ist schön, etwas zu wissen, aber es nicht halten zu können, nicht erfüllen zu können. Das ist nicht schön. Das Gesetz zeigte dem Menschen die Sünde auf, aber gleichzeitig auch unsere Grenzen. Denn niemand war und ist bis heute in der Lage, so ein vollkommenes, gutes Leben zu führen, wie Gott es sich wünscht. Wir waren und sind aus eigener Kraft zu schwach und zu eigensinnig, um Gottes Willen zu erfüllen. Und weil das so ist, erwies sich dieses Gesetz des Mose für den Menschen nicht nur als eine Richtschnur von Gott, sondern auch als ein großer Ankläger gegen uns, gegen die Menschen. Weil es uns den Spiegel vorhält, wenn wir scheitern, dass wir immer wieder erleben, ich schaff das doch einfach nicht. Auch wenn ich mir Mühe gebe, wieder habe ich versagt. Und das ist auf die Dauer ganz schön frustrierend und macht einen fertig. Und dann kam auch noch diese Schlange, dieser Teufel, jedes Mal dazu und sagte entmutigend dazu, was bist du doch für ein Versager? Was bist du doch untreu? Du wirst es nie schaffen. Du bist das Letzte. Vergiss es. Gott ist so enttäuscht über dich. So kann er dich bestimmt nicht annehmen. Und so kam es, ihr Lieben, dass die Sünde und der Teufel das Gesetz nahmen, das eigentlich die Sündenerkenntnis ermöglichen sollte. Sie nahmen es, um uns permanent anzuklagen. Es zeigte sich, der Weg zu Gott ist über die Erfüllung des Gesetzes unmöglich. Im Römer 3 heißt es, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht sein. Also wenn du denkst, das geht nur dir so, das stimmt nicht. Es geht jedem Menschen so. Wir sitzen alle in einem Boot an dieser Stelle. Jeder. Und das ist keine Beleidigung, das ist einfach Realität. Weil Gott nun mal Ansprüche hat, die uns total fremd sind, die uns überfordern. Jesus hat gesagt, wer auch nur eine einzige Sünde tut, der ist schon dem Gericht Gottes verfallen. Er sagte, wer in seinem Herzen zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der ist des Gerichtes Gottes verfallen. Wie krass ist das? Aber das zeigt uns, dass das Böse vor Gott nicht den geringsten Platz hat. Im Himmel wird es das Böse nicht mehr geben und das ist letztlich gut. Denn wir stehen nicht mehr unter diesem Gesetz. Und das ist jetzt der entscheidendste Punkt. Drittens, das Kreuz und die Gnade. Wenn ihr bisher zugehört habt, dann ahnt ihr, wie wichtig es war, dass Jesus kam, um dieses Riesenproblem für uns zu lösen. Und vielleicht ahnt ihr, dass das etwas mit seinem Kreuz zu tun hat. Denn was geschah, als Jesus kam? Zuerst einmal erfüllte Jesus das Gesetz. Das heißt, er ging diesen Weg, der für uns alle unmöglich ist. Jesus erfüllte den Willen Gottes wirklich vollkommen. Es heißt über ihn, er war uns in allem gleich, außer in dem einen, nämlich darin, er war ohne Sünde. Er war ohne Sünde. Er wurde auch auf die Probe gestellt. Der Teufel versuchte ihn genauso wie uns, aber vergeblich. Jesus hielt stand. Er hielt durch und ging bis ans Kreuz. Er ließ sich von Menschen kreuzigen, er litt und starb. Warum? War das ein Versehen, ein Unfall? Warum ließ Gott das zu? Viele Leute sogar in der Kirche verstehen das nicht und tun sich sehr schwer damit, weil sie denken, dass Jesus gekreuzigt wurde, kann doch niemals der Wille eines guten Vaters gewesen sein. Das war doch grausam. Das war doch Mord. Sollte Gott sowas wollen? Etwa weil er so zornig auf die Menschen war, dass er ein stellvertretendes Opfer brauchte, um besänftigt zu werden, um seinen Zorn an einem Unschuldigen abzureagieren. So blutrünstig kann Gott doch nicht sein. Ihr Lieben, wer so an die Sache herangeht, mit menschlicher Logik, aber nicht beachtet, was Gott selbst sagt in seinem Wort über das Kreuz, der kann es nicht verstehen. Aber wenn wir Gottes Wort kennen, wissen wir, dass es so kommen musste. Jesus selbst hatte es so gesagt. Nicht, weil Gott so gerne ein Opfer sehen wollte. Nicht, weil Gott Gefallen am Tod seines Sohnes hatte oder irgendeines Menschen. Das waren nicht die Gründe. Also warum dann? Gehen wir wieder zurück an den Anfang, an die Geschichte im Garten Eden. Was war dort passiert? Der Mensch war jetzt sterblich und von Gott getrennt. Das war das Problem. Und das war, was Gott durch das Kreuz aufheben wollte. Der Feind, der Gegner, das waren und sind letztlich nicht wir Menschen. Das ist die Sünde, der Tod und der Teufel. Gegen die zog Jesus in den Krieg, nicht gegen uns. Und er besiegte diese Feinde am Kreuz. Nicht mit Waffengewalt oder seiner Allmacht, sondern durch seine Niedrigkeit und Hingabe. Ein Unschuldiger starb für die Schuldigen am Kreuz. Er bezahlte stellvertretend die Strafe für die Sünde an unserer Stelle und dadurch hat er es geschafft. Dadurch hat er überwunden. Weil er unschuldig starb, konnten weder der Tod noch die Sünde noch der Teufel Jesus im Tod festhalten. Gott erweckte ihn wieder zum Leben nach 3 Tagen. Das ist, was wir an Ostern feiern, dass Jesus gesiegt hat, den Preis für alle bezahlt hat und auferstanden ist zu einem neuen Leben. Und er hat gesagt, dass er dieses Leben mit uns teilen will, dass er uns dazu einlädt. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, für immer. Wie ist das gegangen? Wie geht das? Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen und zu ihm sagen, Jesus, ich möchte dir gehören, ich nehme das für mich an. Bitte vergib du mir, was ich mir selbst nicht vergeben kann. Dann wird er es tun. Und dann sind wir Kinder Gottes. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr liebt Gott diese Welt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und merkt ihr? Da heißt es, Gott hat es aus Liebe getan. Da ist nicht die Rede von einem blutrünstigen Gott. Gott war nie gegen seinen Sohn und er war auch nie gegen uns. Gott hasst zwar die Sünde, aber er liebt den Sünder. Das ist der entscheidende Unterschied. Gott findet nicht alles gut, was wir tun, natürlich nicht. Aber er liebt immer uns, nicht wegen dem, was wir tun, sondern trotzdem, was wir tun. Er liebt uns, so hören wir, so sehr, dass er bereit war, sein Liebstes, seinen Sohn herzugeben. Was für eine Liebe muss Gott dann für uns haben, wenn er bereit war, seinen Sohn zu geben? Das Kreuz ist kein Ausdruck von Gottes Zorn, sondern der größte Liebesbeweis der Geschichte. Das Zeichen der Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ist es nicht so? Und Jesus ist weitergegangen. Er hat sogar sein Leben gegeben für seine Feinde. Für die, die ihn kreuzigten, hat er noch im gleichen Moment am Kreuz gebetet, auf sie runtergeschaut und gesagt, Vater, vergib auch denen, denn die wissen nicht, was sie tun. Vergib auch ihnen. Da war kein Zorn, nicht einmal auf die Feinde, sondern Liebe, Retterliebe. Verstehen wir jetzt die Bedeutung des Kreuzes? Es war absolut nötig, um die Sünde und den Tod zu überwinden. Wenn es nicht nötig gewesen wäre, meint ihr, Gott hätte das zugelassen? Es war nötig, weil die Sünde ein echtes Problem ist. Sie muss vergeben werden und allein schaffen wir das nicht. Und Gott sieht in seiner Gerechtigkeit auch nicht einfach drüber weg, denn er ist ein gerechter Gott. Sein eigenes Gesetz sagt, wer Böses tut, muss sterben. Also musste jemand sterben für unsere Schuld. Die Frage war nur, wer? Er oder wir? Und Jesus entschied sich, dann lieber ich. An deiner Stelle. Ich bezahle den Preis für dich. Das Böse muss weg, es muss sterben, koste es, was es wolle. Entweder durch den Tod des Sünders oder durch den, der stellvertretend für ihn den Preis bezahlt. Um das noch ein bisschen anschaulicher zu machen, ein Beispiel, ihr Lieben. Ein Mann raubt eine Bank aus und klaut 1 Million Euro. Er macht sich davon ein schönes Leben, aber irgendwann wird er erwischt und soll ins Gefängnis. Da tut es ihm leid und er bittet die Bank und den Richter um Entschuldigung. Und die Bank und der Richter sagen, wir glauben dir, dass es dir jetzt leid tut und wir vergeben dir. Aber da ist noch ein großer Schaden entstanden und der muss weg. Der muss bezahlt werden. Da wurden Menschen geschädigt. Die wollen ihr Geld wieder haben. Wenn wir dich einfach laufen lassen, das wäre doch ungerecht gegenüber unseren Kunden und all den Menschen, die sich abmühen, ihren Lebensunterhalt redlich zu verdienen. Das sieht der Mann ein. Da muss er wohl ins Gefängnis. Aber da steht auf einmal der Vater des Mannes, der auch im Gerichtssaal sitzt, auf und sagt, ich habe ein Haus, das verkaufe ich. Ich verkaufe alles, was ich habe und bezahle damit die Schuld meines Sohnes. Und wenn das nicht reicht, dann will ich selbst die verbliebene Zeit im Gefängnis für ihn absitzen, die nötig ist. Die Bank und der Richter akzeptieren das. Der Schuldige kommt frei, weil ein Unschuldiger stellvertretend bezahlt. So ähnlich können wir uns das mit Jesus und uns auch vorstellen. Der Preis für das Böse war hoch. Unser Leben war dieser Preis. Deswegen bezahlte Jesus mit seinem, damit wir frei ausgehen. Und jetzt, ihr Lieben, ist der Himmel so offen und zugänglich für jeden Menschen, der es will. Und wir brauchen nur Vertrauen und uns an Jesus hängen, seine Stellvertretung in Anspruch nehmen. Die Strafe ist voll bezahlt, Gerechtigkeit ist geschehen. Der Teufel, der auch Ankläger genannt wird, Ankläger in der Bibel, der muss jetzt schweigen, wenn er zu Gott sagt, der oder die verdient den Tod, dann sagt Gott nein. Sieh auf meinen Sohn. Er starb für ihn. Er starb für sie. Er hat alles bezahlt. Sie sind frei. Sie gehören mir. Schweig still. Es braucht kein weiteres Opfer mehr. Die Zeit der Opfer, die Zeit des Gesetzes ist vorbei. Die Zeit, in der wir Menschen unter dem Gesetz standen, es erfüllen zu müssen, ist vorbei. Der Weg über gute Taten in den Himmel kommen zu wollen, ist vorbei. Und das Gericht Gottes für deine und meine Sünden am Ende der Zeit, es findet nicht mehr statt, es fällt aus. Wenn wir das für uns in Anspruch nehmen. So heißt es in Gottes Wort, Römer 3, so halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetz, allein durch Glauben. Ein Gerechter muss nicht mehr ins Gericht. Und Jesus sagt es genauso in Johannes 3, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Am Anfang des Gottesdienstes haben wir gehört, dass Gott sich unserer erbarmt zu der Zeit, als wir noch Sünder waren. Sind wir denn noch Sünder? Wir sündigen noch. Aber wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Über unserem Leben steht Gottes Kind, erlöst, vergeben, wenn wir das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Dann sind wir nicht Sünder, weil wir nicht unter dem Gesetz der Sünde stehen, obwohl wir noch sündigen. Versteht ihr das? Wir sind Gottes Kinder. Das steht jetzt über unserem Leben. Weil Jesus uns befreit hat. Und das hat er aus einem einzigen Grund getan, weil er uns liebt. Weil Gott es von Herzen gut mit uns Menschen meint. Er liebt es, Schuld zu vergeben und uns heil zu machen. Er tut das nicht zähneknirschend. Er will gar nicht unser Richter sein. Er will viel lieber unser Retter sein. In dem Moment, wo du anfängst, ihm zu vertrauen, da wird er dein Erlöser. Und du kannst das heute tun. Du kannst heute beten und sagen, Herr Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir, was ich getan habe und mach mich neu. Du kannst nach dem Gottesdienst auch gerne zu mir kommen und wir beten gemeinsam, dass du es festmachst und weißt dann in deinem Herzen nichts mehr. Keine Angst mehr, keine Unsicherheit, keine Ungewissheit. Auch wenn der Teufel mir was einreden will, nein. Was vergeben ist, das ist vergeben. Wofür einmal bezahlt wurde, muss nicht noch einmal bezahlt werden. Und wir dürfen mit dem Auferstandenen leben jeden Tag, erfüllt von seinem Geist, der uns tröstet, lenkt und leitet und erneuert. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir wissen, das Leben wird kein Ende mehr haben, sogar wenn du stirbst. Dann ist der Tod nur noch ein Wimpernschlag für dich. Du wirst die Augen hier schließen und wenn du sie wieder aufmachst, bist du bei Jesus. Und dann wirst du fragen, was war jetzt mit dem Tod? Nichts mehr. Kein Gericht, kein Tod. Auch für die, die wir vermissen, für unsere Lieben, die mit Jesus gegangen sind. Die sehen wir dann wieder. Das ist unser Trost. Und so, ihr Lieben, schließt sich der weite, große Bogen. Das ist Gottes Plan mit dieser Welt. Am Ende triumphiert die Gnade, weil der Sieg am Kreuz schon längst errungen worden ist. Und deswegen dieser große Anlauf, ihr Lieben. Was ist das Kreuz? Gehen wir noch in die Stille und beten wir. Amen.